Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Ausee.ch.
Das ist der dritte Teil von unserer Serie Best of Doppelpunkt, zweite Hälfte 22, mit folgenden spannenden Gästen: Susanne Kunz, Moderatorin, Kabarettistin, Schauspielerin, Beat Kappeler, Finanz- und Wirtschaftsjournalist und Autor, und Dennis Bielmann, die Schweizer Eiskunstlauf-Weltmeisterin. Mein erster Gast im dritten Teil von dieser Serie Best of Doppelpunkt ist Susanne Kunz. Hauptdarstellerin war sie im Musical Olektomir und ist ja eigentlich bekannt als Multitalent. 1997 hat die Zeitung über sie geschrieben: Susanne Kunz, vom Landei zum TV-Star. Hast du dich dann wirklich als Landei gefühlt?
Extrem. Als ich auf Zürich kam, war ich so überfordert. Ich habe mich so geschämt, in jede Bar reinzugehen, weil ich sagte, ich sehe aus wie ein Bauer. Obwohl, Achtung, aufpassen, man sagt es halt so, nichts gegen die Bauern. Und ich habe im Trämmchen jedes Mal noch gedrückt, für das ich aussteige. Und irgendwann merkte ich, das muss man nicht. Ich war total verloren in dieser Stadt. Total einsam und total verloren.
Und warum bist du denn überhaupt nach Zürich gekommen?
Weil ich beim Fernsehen einen Job bekommen habe. Und dann habe ich den Gimmer abgebrochen.
Eben, Gimmer abgebrochen.
Ja.
Mit 19.
Ja. Ja.
Ist das gewesen?
Ja, mir dünkt's.
Hä?
Also, weil,
kurz vor der Matur?
Ja, ein Jahr vor der Matur, ja.
Ja.
Aber weißt, ich habe meinen Eltern die Ohren voll genölen, seit ich 5 bin, weil Schauspielerin werden. Und dann ist irgendwie, wie durch einen Zufall, ist der Fernsehjob auf mich zugekommen. Und dann habe ich mich ein Jahr beurlauben vom Gimmer. Also ich hätte können zurückgehen, wenn es mir nicht hätte gefallen. Und dann haben meine Eltern, glaube ich, nach 2 intensiv durchdiskutierten Nächten gefunden, komm, wir lösen ziehen. Aha. Und das ist das, was ich will.
Und aus was für Milieu kommst denn du? Was sind das für Eltern gewesen?
Meine Eltern sind, würde ich sagen, gut so Mittelstand. Mein Vater war Primarlehrer. Mutter
ist Bildungsbürger. Ein
bisschen. Meine Mutter war Schneider und hat sich dann aber als Mutter von 3 Kindern und einem Hund und einem Haus und die Socken selber stopfen und Kleider selber nähen, teilweise sogar noch sich voll dem Häuslichen hingeben, bis wir etwas älter waren, dann hat sie wieder angefangen.
Wie bist denn du gecastet worden, eben vom Meinisberg zum Schweizer Leutschenbach-Fernsehen?
Ja, dann hat es eine Sendung gegeben, die hat Schlips geheissen, die hat Jan Brönnimann moderiert und dort hat es immer so Filme drin gehabt. Schwanger mit 15 oder Drogen mit 16 und dort habe ich mich beworben für Mitspielen als Laiendarsteller. Und habe aber irgendwie das Tape zu spät eingeschickt und dann ist das bei denen auf der Redaktion angekommen und dann haben die das geschaut und haben sich, glaube ich, krank gelacht, weil es so schlecht zusammengeschnitten war. Ich habe das dann daheim von der Kamera mit der VHS-Kassette selber gemacht.
Mhm.
Und es war wirklich gerade schlecht gewesen, wenn ich erfahre, wie sich andere beworben haben. Und ich hatte, glaube ich, so eine Nonchalance gehabt und so etwas ganz... ja, ich bin die und ich würde noch gerne zum Fernsehen. Und das hat mir, glaube ich, irgendwie gefallen.
Eben, und dann redet sie noch Berndeutsch, nicht immer noch Zürichdeutsch. Da hat man das Gefühl gehabt, da Diversity, das mal auch in der Schweiz.
Genau, ein Landei muss her, eine Naive vom Land.
Genau, aber wo ich nicht aufs Maul gehalten ist.
Genau, nein, das bin ich, glaube ich, nie gewesen.
Genau, und da bist du in dieser Sendung Ups gewesen. Dann hat es da tatsächlich Jugendsendungen gegeben im Schweizer Fernsehen.
Ja, das war eine Talentschmiede gewesen und ich habe alles gelernt. Das war meine 3-jährige Lehrzeit gewesen. Live-Sendungen machen, halbstündige pro Tag, redaktionell ein bisschen arbeiten. Das war das Grösste gewesen. Das war die beste Zeit gewesen im Fernsehen. Vom Spirit her und von der, wie schnell wir können reagieren auf Sachen, wo es eben täglich etwas raus hat müssen, wie viele Fehler, dass wir müssen ausbaden live auf Sendung. Dort habe ich alles gelernt.
Was war eigentlich dein Jugendtraum gewesen? Mehr Fernsehmoderatorin oder Schauspielerin? Gut, und dann bist du also dort geblieben, hat dann sogar Sendungen gegeben, relativ bald mit deinem Namen drin.
Ja.
Haben nur ein paar wenige haben mal den Namen können als Sendung. Eigenmönch und Kunz. Und dann, wo du dann gegangen bist, ist oh, jetzt geht die Moderatorin, die Sendung geht noch weiter. Ist ein bisschen blöd, oder?
Ja, das haben sie ja jetzt so gemacht bei 1 gegen 100. Also offenbar muss man das so machen, weil es keine anderen Konzepte gibt.
1 gegen 100 heisst 1 gegen
100. Ja, schon, aber es wird einfach weiter besetzt. Also eben, so schnell ist man auswechselbar und das ist auch gut, dass
nein,
man das
merkt. Das hast du dort, glaub, relativ lang gemacht, glaube 5 Jahre lang. Das,
4 oder 5, ja.
5 Jahre und dann nachher noch viel länger eben die andere Sendung, die du gemacht hast, 1 gegen 100. Ich glaube, etwa 11 Jahre.
Ja, 11 Jahre.
11 Jahre. Hey.
Hey.
Und wie viele Sendungen sind es insgesamt?
Ich weiß nicht mehr, aber viel.
Eben, du hast ja einiges erlebt. Du hast ja auch die Frage, was war die riskanteste, die mutigste Entscheidung in ihrem Leben? Weißt du, was du gesagt hast?
King.
ein Kind zu zeugen, ohne viel darüber nachzudenken. Ohne viel darüber nachzudenken.
Ja, aber das ist ja so. Also ich finde schon,
was heisst?
Ja, ich war 26, als ich schwanger geworden. Ja. Ich war quasi eine Teenager-Mutter, ein Schweizer Verhältnis. Oder?
Ja.
Meine Freundinnen haben weit nach mir Kinder bekommen.
Gut, ja.
Und ich finde, es gibt ganz viele Menschen,
aber die Plan gewesen, oder?
Ganz lange überlegen.
Ja, und du hast nicht überlegt?
Überhaupt nicht überlegt.
Nicht.
Lust gehabt, das Kind gemacht.
Und hast du das Gefühl, das ist der richtige Mann?
Ja, sicher.
Das sollte man mit dem richtigen Mann machen. Deine Kinder sind mittlerweile 16 und 11, oder? Also machen zum Teil ihr eigenes Leben. Und du hast dich mit dem doch auseinandergesetzt, wie du als Mutter bist. Das hat mich jetzt überrascht, wenn ich das angelernt habe. Mama kann nicht kochen, Liebeserklärung an perfekt und perfekte Mütter.
Das ist mittlerweile anders.
Ah, jetzt bist du perfekt.
Ja, extrem. Nein, überhaupt nicht. Aber ich kann besser kochen. Das habe ich gelernt.
Ja?
Ja.
Aber gern kochen auch?
Ja, mittlerweile schon. Ja, doch, ja. Doch. Also einfach nicht, wenn man Zeit hat und ein bisschen Musse hat, dann schon. Aber so hopp, hopp nach dem Arbeiten und Proben und dann noch etwas herletzen.
Aber das ist ja im Moment ein bisschen
ist ja nicht so dankbar.
Ja, weil, ja.
Sie bleiben ja nicht länger als 10 Minuten mit einem am Tisch.
Nicht?
Nein. Sicher nicht in diesem Alter.
Kannst du sie nicht unterhalten? Oder mit...
Nein, sie müssen immer meine Sendungen schauen.
Nein. Kannst du diese Art von Verwirklichung spüren in dir, wenn du auf der Bühne bist?
Ja, sicher. Ich habe es aber beim Fernsehen auch immer gespürt. Aber ich liebe Theater. Ich liebe Theater über alles. Ich liebe den Umgang mit Text. Ich liebe Probearbeit. Ich liebe Backstage. Ich liebe ein Team. Das ist für mich wirklich, das ist ein Kindheitstraum. Und dass ich jetzt ein Musical machen kann, ist ein absoluter Kindheitstraum.
Genau.
Den ich mir ganz lange nicht hätte zugetraut, dass das möglich wäre.
Gut, du hast ja gerade davon geträumt, mal My Fair Lady zu spielen, oder?
Ja, jetzt bin ich zu alt. Jetzt hast du ja langsam Ende der Besuch der alten Dame.
Weißt du. Also, jetzt reden wir doch dann wirklich über «Oh, leck du mir», ein sehr seltsamer Titel eigentlich, wenn man sich überlegt für ein Musical.
Ja.
«My Fair Lady» ist ein bisschen eleganter.
Ja, wäre eleganter, cool. Ja.
Trotti, die Hauptperson, hat man dich eigentlich gecastet?
Ich bin angefragt worden und dann bin ich durch den Casting-Prozess, natürlich. Zuerst hat es ein Casting gegeben, wo ich 3 Lieder gesungen habe und einen Monolog gebracht und ein Gespräch.
Und dann hat es Konkurrenz gehabt, härte Konkurrenz, weißt du das?
Das weiss man doch.
Oder bist du die Einzige?
Nein. Es haben schon andere Leute auch noch angeschaut, natürlich aus dem Musical-Business, die natürlich viel mehr Erfahrung haben als ich im Musical oder so.
Mhm.
Und dann bin ich in einem 3-tägigen Workshop und nachher hat es noch einen Dance Call back gegeben. Ein Dance Call, wo man die Choreografie gemacht hat, wo der Choreograf hat drauf geschaut hat. Und dann habe ich es dann bekommen.
Eben. Also, Tanz hast du schon mal gemacht. Hast du sogar mal einen Wettbewerb gewonnen?
Darf
oder?
Ich bitten gewonnen?
Darf ich
ja.
bitten? Was ist das? Ich habe das nicht mitbekommen.
Das ist wie Let's Dance, einfach Schweizer Version, wo du mit einem Profi-Ballroom-Tänzer 6-7 Tänze einstudierst und die dann versuchst abzuliefern. Und das war also nahrhaft gewesen auch.
Auch? Wie lange hast du das üben müssen?
Das waren 3 Monate. Gewesen.
3 Monate? Mm. Hat sich das gelohnt? Also, ist man da zahlt
ja,
für die 3 Monate?
Ja, da habe ich schon verhandelt.
Ah, ist gut. Okay, ja. Machst du es selber? Hast du kein Management?
Nein, ich mache es selber.
Alles selber, super. Ja. Sag mal, tanzen tust du gern?
Sehr.
Ja, auch mit deinem Mann?
Ja.
Dann, er auch?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ich weiss nicht.
Ich tanze mit allen meinen Freunden. Ich kenne niemanden, der nicht gerne tanzt.
Ja, ist gut. Aber
wirklich?
Aber eben, dass man eine Gelegenheit hat zum Tanzen.
Ja, ich kann es auch.
Wo gehst denn du hin?
Ich gehe in Clubs, Nachtclubs.
Nein, wirklich?
Ja, sicher. Also jetzt auch nicht mehr so viele Momente. Aber wenn, dann gehe ich spät nachts 2 Stunden raus und gehe tanzen zu Elektromusik.
Aha.
Aber meistens gehe ich eben allein. Also es ist jetzt gar nicht so. Das Ballroom-Ding oder Partanz kann es mal geben. An einem Festchen oder so. Aber eigentlich ist für mich Tanzen etwas sehr egoistisch. So meditatives und wie auch ein bisschen putzen und ich versuche ja auch mir etwas Gutes zu tun dabei und ein bisschen wegzufliegen 2 Stunden, das habe ich gerne.
Also ich bin jetzt da nicht so ein grosser Tänzer, aber ich bin da jetzt in Ibiza von meiner Frau an einen Ort gebracht worden, Spiritual Dancing.
Ja, schön.
Das ist eine neue Form, die offenbar gemacht wird, die eben nicht nur bum, 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 sondern ganz verschiedene Wellen, auf und ab etc.
Hat das etwas mit 5 Rhythmen zu tun?
Ich weiss es nicht, aber es war weißt du, in einer wunderschönen Umgebung und so.
Hat es dir gut
getan? Es hat mir gut getan, es hat mir gefallen, etc.
Also Tanz ist etwas Archaisches, ich meine, man sieht es in jedem Kleinkind an. Schon die stehen auf ihren Beinen, von Wippen, wenn sobald sie Musik hören.
Aber kannst du gut tanzen?
Ja, ich finde schon.
Weil ich habe ein Zitat von dir gefunden, ich wäre extrem gerne Tänzerin geworden. Ich würde gerne so richtig gut tanzen können. Am liebsten Charleston und Swing, einfach mit meinem Körper machen, was ich will.
Ja, das habe ich dann ein bisschen können, wo ich bin. Also ein Mühe habe ich das dort erfahren bei «Darf ich bitten?» und hatte extrem Freude gehabt und bin auch sehr, sehr viel ins Ballett und ins Modern und wirklich etwa 4-5 Mal in der Woche ins Tanztraining. Wie vergiftet bin ich gewesen. Und dann ist halt der Lockdown gekommen. Dann bin ich wie viele Leute ein bisschen aus dem Rhythmus gefallen.
Aber ich muss sagen, du hast hervorragend getanzt.
Also,
und unglaublich die Energie. Also, ich weiss nicht, wie viele Kalorien du brauchst, aber die Energie, die du ausstrahlst auf dieser Bühne, bewundernswert. Da hat er gesagt, hey, she looks like a fucking star. Wirklich.
Ja, danke schön.
Ja, nein, Roger, wirklich.
Das aus deinem Mund. Merci.
Ja gut, aber jetzt müssen wir wieder ein bisschen runterkommen.
Ja, das war schon mit dem Kompliment, okay.
Nein,
ja, okay.
Noch nicht ganz. Aber nein, wir haben dann also natürlich auch noch andere Sachen gehört dort. Hat eine Kritik gegeben.
Ja.
Von der Frau Moschonico, die in der Aargauer Zeitung und etwa 100 angeschlossene Blätter brachte, hat über dich geschrieben, durch schiere Schauspielkunst in ihrer ersten Musical-Rolle überhaupt macht ihre große Persönlichkeit die weniger große Singstimme wett. Mhm. Finde ich ein bisschen frech.
Finde ich auch ein bisschen frech. Aber wenn man es jetzt bezieht auf den Oberabschnitt, wo sie sagt, das Crème de la Crème vom Musical-Business, dann klar, die haben andere Stimmen. Es hat zum Beispiel auch eine Kritik gegeben in der Jungfrau-Zeitung, dass mein rauchiger Timbre extrem gut
zu dieser Wirtin passt. Das Weltblatt habe ich verpasst, ja.
Ja, aber es ist eine gute Kritik und die nimmt man dann auch gerne. Ich habe natürlich nicht eine Musical-Stimme. Ich habe eine Trudi-Stimme und ich musste also so müssen für mich machen, weil ich wusste, ich singe so eine grosse Rolle. Ich kann nicht kompensieren, was ich nicht an Technik gelernt habe, wie die anderen.
Aber ich muss sagen, es ist ja wahrscheinlich eben Musical ist das Anspruchsvollste. Man muss tanzen, singen und spielen.
Ja.
Oder?
Mhm.
Und das sind drei Disziplinen.
Genau, wir lächeln immer ein bisschen über das Musical, dass alle ein bisschen etwas können, aber nicht richtig. Und ich finde, für mich jetzt persönlich hat sich mit so viel Theater, das ich gespielt habe, mit dieser Tanzsendung und dann mich beschäftigen mit Tanz und jetzt neuerdings mit Singen, kommt da so wie eine heilige Dreifaltigkeit zusammen.
Genau.
Und ich.
Aber wenn man jetzt da durch die Medien durchgeht, ist eigentlich ein bisschen enttäuschend. Also eben die Aargauer Zeitung und dann eben die Jungfrau-Zeitung hat etwas geschrieben, Sonntagsbericht, aber Tagesanzeige oder NZZ habe ich nichts gefunden. Das ist irgendwie
gibt's die noch?
Die gibt es, scheint es noch. Aber sie haben relativ wenig Zeitungspapier mehr und wenig Journalisten. Und früher wäre doch so etwas automatisch gross gemacht worden. Weil eben, wenn man ein Musical macht, über die Deutschen, wo ein Teil ist, von der Schweizer Volkskultur und Charles Lewinsky schreibt das Ganze, dann wäre doch das eigentlich ein Pflichtstoff, dass man das macht. Aber das ist nicht mehr der Fall.
Das so ist es nicht mehr, nein. Also ich weiß auch nicht, wieso. Also mir dünkt das auch. Also man könnte es ja mal anschauen. Man muss ja auch nicht halb begeistert sein, aber ich denke, es hätte durchaus eine Relevanz.
Ja, eben. Und das war in dem Sinn nicht gewesen. Aber der Aufwand war ja gewaltig. Wie lange haben wir probiert?
Wir haben 6,5 Wochen probiert, 6 Tage in der Woche.
Ja. Und was heisst das?
Ja, 10-7, manchmal 10-8, manchmal 10-9. Da haben wir noch Promo-Auftritte gehabt, die wir müssen üben. Wir sind im letzten Stadion zweimal vor den Bützerbuben auftreten. Das war wahnsinnig viel Aufwand gewesen, für das wir dort sicher können, mit den Choreos können auftreten. Wir waren im Happy Day gewesen. Das waren noch einmal zusätzliche Proben gewesen.
Eben, anstelle, dass die Medien machen, müssen die selber noch Promo machen?
Ja, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Das ist ja gut, dass es ein paar Gefäße gibt, wo man als Musical-Produktion reinkommt. Ja, es war sehr intensiv. Wir haben wirklich herbügelt. Das ist eine Uraufführung, das darf man nicht vergessen. Es gibt noch keine Choreografien, die man kopieren kann. Die Musik ist arrangiert, das muss man alles lernen. Es ist relativ komplex arrangiert. In den Chören ist es wirklich anspruchsvoll. Und wir haben wirklich Krampf.
Aber wie ist jetzt das? Also es ist jetzt Herbst und viele Leute haben dann mal ein bisschen Husten und Schnuppen. Wenn es dich verwünscht, was passiert dann?
Ja, ich will es nicht, wir verwünschen es doch nicht. Nehmen wir es einfach nicht. Ich nehme Zink und Vitamin C.
Ja.
Nein, es gibt natürlich Covers. Im Musical hat man immer eine Absicherung, falls jemand ausfällt oder im Lift bleibt stecken oder eben krank ist.
Und erwartet jemand, dass du ein bisschen krank wirst?
Nein, ich glaube es nicht. Nein. Weil es ist, Patti Hodel wird mein Cover sein, sie spielt Frau Heffeli. Sie hat 3 garantierte Vorstellungen. Also die ist jetzt so im Moment wieder am Proben für die Trudi, sich noch einmal einzuverleiben, ein Riesenjob, den sie auch macht, für 3 Mal das zu spielen, mindestens. Und ich glaube nicht, dass jemand darauf hofft, dass der andere krank wird. So sind wir nicht drauf.
Ich meine, das ist ja mit der grossen Kelle angerührt worden. Wie viele sind im Orchester gelegen? Ich glaube 14 Leute. 14 Leute und auf der Bühne etwa 20 Leute und alles zusammen.
Und hinter der Bühne solltet ihr mal sehen, was dort läuft. Mit Dresserinnen und in der Maske.
Also 50, 60 Leute?
Ja, mit den Technikern, ja.
Also, und das kann man doch nicht in einem Monat irgendwie wieder reinholen?
Nein, also ich denke, es wäre schon gut, wir könnten die Verlängerung spielen.
Aber wie läuft es denn?
es läuft okay. Es gibt Vorstellungen, die sind super ausgelastet. Und andere, die davor kommen, es erzählen es alle Theater, viele Theater. Es hat sich leider nicht mehr geholt. Wenn man in einem Kino hockt, ist man manchmal zu dritt. Auch das hat sich leider nicht mehr geholt. Alex Eugster ist relativ viel mit seiner Frau in der Probe drin gehockt.
Ja.
Sehr, sehr sympathischer Mann.
Und was hat er dann gesagt? Hat er hier und da wirklich eine Meinung geäussert? Oder
ja,
nur immer
doch,
gesagt,
doch,
ja, ist gut?
Nein, er hat sich sehr wohlwollend geäussert und zwei, drei Mal hat er gefunden, dort ist die Melodieführung, das ist falsch oder das ist nicht original und das hätte ich lieber so, aber er ist
und
sehr...
Und dann, was ist passiert?
Dann hat man es geändert.
Ja, wirklich?
Ja.
Also, und der Regisseur...
Was meistens auch Sinn hat gemacht.
Und der Regisseur hat da wirklich gesagt, okay, das ist ja der es geschrieben hat, da gebe ich nach.
Ja, aber es macht ja keinen Sinn, eine Melodie zu ändern, wenn sie nicht original ist. Es kann aber irgendwie passieren. Es können sich Fehler einschleichen, plötzlich singt man etwas ein bisschen anders. Und er hat dort ein Auge drauf gehabt. Und sonst war er immer sehr gerührt und sehr wohlwollend und hat uns unterstützt und gefeiert mit uns.
Aber du hast ja dann irgendwie das Gefühl gehabt, mit Schauspielerei alleine können wir das Ganze nicht durchziehen, hast du noch etwas anderes gemacht.
Pilates-Ausbildung?
Genau, ja. Erzähl mal.
Ja, das hat, denke ich, mehr mit meinem Rückenweh zu tun gehabt, dass mich davon interessiert, mehr mit meinem Körper etwas zu machen. Und irgendwie zu tun gehabt, ich habe zwar einen Körper, aber was mache ich mit so einem, mit meinem Avatar hier? Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe mich einfach besser lernen kennen, auch noch einmal. Und meinen Körper lernen kennen und das Menschsein und Biomechanik, das ist super, die
Arbeit. Machst du das immer noch?
Ja, ich gebe immer noch Pilatesstunden.
Ja, also ich nehme jetzt auch Pilatesstunden. Ich finde es grässlich.
Ja, aber
ich
dann musst du zu mir kommen.
Ich hasse
mir. Wieso? Was
aber
hast du nicht gerne?
Ja, dann muss man sich so krümmen und machen und tun
ja,
und so weh
gut.
Und so weiter.
Nur am Anfang, bis du mal loslassen loslässt.
Nein, aber Gabriela hat gesagt, damit du nicht vorne reingehst in die
genau.
Wand, musst du das machen.
Unbedingt.
Ich mache es auch und ich hasse es und freue mich immer, wenn es vorbei ist. Und du machst es noch gerne.
Ich mache es sehr gerne mittlerweile, aber ich bin auch angefangen mit Yoga damals und Pilates. Ich habe es gehasst. Ich bin konfrontiert mit ganz vielen Ängsten und Enge und Schmerzen und Unwohlsein. Und da muss man ein bisschen durch, aber es wird irgendwann geht's auf zu geben und er wird super.
Meinst du?
Ja.
Okay, also ich warte immer noch. Dir weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Was gehen wir als nächsten Titel?
Could You Be Loved von Bob Marley.
Nein!
Yeah.
Bob Marley!
Yeah!
Mein zweiter Gast ist der Beat Kappeler, der vor kurzem das Buch «Vermögen für alle» geschrieben hat. Mich hat interessiert, ob es ein schneller Prozess war, wo er von politisch ganz links zu ganz rechts gewechselt hat.
Ich bin im Gewerbe aufgewachsen, habe gewusst, wo man das Geld verdienen muss. Und ich habe, das darf man glaube ich schon sagen, meine Kollegin, damals Brut Dreyfus, war auch im Sekretariat, sie ist gleichrangig wie ich. Und wo ich so gerne ist, befürwortet, dass sie ins Sekretariat kommt. Ich habe sie seit dem Genfer Studium kennt. Ich habe Bautreif, die sie immer zurückgeben müssen. Sie wollte im Arbeitsrecht, in der Sozialpolitik unglaubliche Sachen, eben wie im Welschland und in Frankreich, vorantreiben. Ich habe sie immer zurückgeben. Sie hat mir dann gesagt, ich sei ein kleines, verbittertes Menschen.
Oh.
Also, Fetzen sind dort durchaus gelogen, ja. Aber wir verstehen das gut. Ich war immer der Meinung, dass die Wirtschaft blühen muss, damit es da weiter gut geht.
Aber wann hast du herausgefunden, dass was die Linken vertreten, nicht funktioniert, nicht richtig.
1970 Berlin.
Ja, nein, gut. 1970 Berlin, das war also die Studentenrevolution. Das war nicht die Linke. Das ist irgendwie, was soll ich sagen, ein Ereignis, so eben nach 68.
Nein, das war purer Marxismus.
Okay. Aber das ist nicht das, was dann zum Beispiel die SPD in Deutschland geprägt hat. Nein. Oder auch die SP in der Schweiz, sondern das sind irgendwelche Ausschläge gewesen, die dann auch wieder vorbeigegangen sind, oder?
Also, Herr Hubacher, seinerzeit Präsident, Herr Helmut Hubacher, hat seinerzeit die Kommission eingesetzt für ein neues SP-Programm. Dort kann man eigentlich eine Bruchstelle im Verhältnis feststellen. Er hat vier Dichter beauftragt, Adolf Musch, Arno Künzli, Bichsel und noch jemand. Der verstorbene Walter. Und die haben ein unglaubliches Programm zusammengepappt mit totaler Selbstverwaltung, aufzwungener Selbstverwaltung für das ganze Land. Und ich bin am Kongress dort voll auftreten gegen die Ansinnen als Vertreter vom Gewerkschaftsbund und auch in meinem eigenen Namen. Und dort habe ich eigentlich sagen, dort hat die Partei einen Kurs genommen, der nicht mehr dem Goldesberger Programm entsprochen hat.
Und hast du dann irgendwie...
Das war in den 80er Jahren, wohlverstanden.
...einen Bruch gemacht mit deinen alten Genossen?
Nein, ich bin einfach gekündigt, bin gegangen im Frieden und sie sind wahrscheinlich froh gewesen.
Ja. Okay, aber gleich jetzt einfach, um dich jetzt noch einzuordnen. Also bist du bei der SP gewesen, Gewerkschaftssekretär. Für welche Partei wählst du heute?
Ich mit Lust an, praktiziere, was das Genie vom Geniale am schweizerischen Wahlsystem ausmacht, ich panaschiere.
Also du willst dich nicht festlegen?
Ja, tue ich ja nicht. Ich tue, in den Wahlen tue ich streichen, kumulieren, panaschieren.
Nein, jetzt auch nicht. Aber wo tendenziell, wo tust du denn hin tendieren?
Ich würde schon sagen, die eine gewisse offene, liberale Haltung verfechtet, aber da gibt es
in allen
Parteien. Das gibt es in allen Parteien. Ich höre hier in Zürich wahrscheinlich Herr Josic wählen und so. Also,
gut, das wählen auch alle. Aber würdest du auch aber FDP wählen? Ja. SVP? Hast du auch schon gewählt?
Weniger. Die bernische SVP ist nicht unbedingt gerade ein Strahlenbild von offenem, aufklärerischem Denken.
Aber die wollen jetzt auf alle Fälle einen neuen Bundesrat stellen, oder?
Das soll er werden. Wir haben auch den Herrn Gnägi zu meiner Zeit, ich habe neben dem seinem Haus gewohnt und der hat am 1. August 1977 gesagt, möge es uns vergönnt sein, alles Schweiz, Unschweizerische auszumerzen.
Also ich habe da kurz also Reminiszenz auch noch meine Gnägi-Begegnung gemacht. Ich war ja in der Reiseleitung als junger Journalist, bin nach Japan gekommen, in Hakone Nationalpark, bin in die Sauna gegangen und wer sitzt in der Sauna nackt? Der Gnägi.
Da hast du ein Privileg.
Ich rede da mit dem Beat Kappel über sein Buch, sein neues Buch «Vermögen für alle». Und deine Rezepte deine sind ziemlich überraschend und klar, wir müssen über die reden. Aber was mir aufgefallen ist, dass du eigentlich den Staat für alles Übel verantwortlich machst. Also zum Beispiel der Satz von dir, es braucht dazu keine umverteilenden Steuern, weil der Staat die Einnahmen daraus sowieso für sich braucht und nicht den Armen aushändigt. Der Staat ist also jemand, wo mit dem Geld nicht umgehen kann und es falsch ausgeht und eigentlich muss gekürzt werden, oder?
Nein, das ist jetzt sehr weit interpretiert, obwohl ich manchmal in düsteren Stunden genau das auch denke. Aber der Staat ist nicht geeignet zur Vermögensumverteilung und er ist vor allem nicht geeignet, die wegzunehmen bei den Erben oder bei Vermöglichen, so, weil das eben den Ärmsten in den Vorstädten nicht aushändigt. Wenn er die Vermögen umverteilen will, müsste er die Aktien selber von den Reichen nehmen und den Grundbucheinträge und sie den Armen direkt auf ihr Konto auf der Bank ins Depot legen.
Aber wieso? Wenn der Staat Einnahmen hat, dann kann er doch zum Beispiel reagieren wie in der Corona-Zeit, wo er dann hat können schnell eingreifen konnte. Kann sich auch verschulden, der Staat etc., um eben zu schauen, dass es nicht mehr Verarmung gibt.
Ja, aber sie schafft eben kein Vermögen. Das ist durchaus wichtige, vorübergehende Aufgabe gewesen, die in der Schweiz übrigens vernünftig wahrgenommen worden ist, im Gegensatz zu allen anderen westlichen Ländern. Aber ich rede über Vermögensschaffung.
Gut, also
das
reden
kann
wir
man nicht. Das
also,
kann man nicht.
Also was ist entscheidend an der Vermögensschaffung? Warum ist das so wichtig, deiner Meinung nach?
Weil wir in einer freiheitlichen Gesellschaft leben möchten, seit der Aufklärung in dem ganzen westlichen System. Wir haben es politisch, haben wir das republikanische System, wo alle gleich viel zählen. Aber in der Wirtschaft haben wir doch eine Konzentrationstendenz bei den Vermögen. Weltweit würde ich sagen, Amerika, aber auch in der Schweiz und in Europa, wo zum Teil auch die Leute verrückt macht, wo beunruhigend ist. Und
dich ich auch beunruhigt?
Ich bin
zögerlich.
Ich reg mich eben, das ist auch eine Tendenz in meinem Buch, nicht über das eine Prozent aus, das ist mir doch gleich, was der Jeff Bezos für eine Yacht hat, sondern mich regen auf die 40%, die kein Vermögen haben in Europa.
Eben, aber wie kommen die zu Vermögen?
Voilà.
Also, voilà. Und du bist der Meinung, die müssen zum Vermögen kommen. Hat es noch nie gegeben in der Weltgeschichte, hat es nicht gegeben im Kapitalismus, hat es auch nicht gegeben im Sozialismus und im Kommunismus. Und jetzt kommt der Kappler und sagt, es wäre möglich.
Es wäre möglich. Wir sehen jetzt einfach hier, dass eine gleichere Verteilung möglich ist. Schauen wir Skandinavier an, die sind gleicher verteilt beim Vermögen als die Amerikaner oder
aber
als Schweizer.
Aber warum? Mit ihrem System, sie haben höhere Steuern und dann natürlich eben das Sozialsystem, der Staat ist dort auch grösser und ja, mächtiger.
Das ist nicht die Quelle von ihrem Vermögen, sondern die Quelle von ihrem Vermögen ist ein weitgehender Wohnungsbesitz von allen. Es ist eine Sparquote, die relativ hoch ist und sehr gute Löhne. Dänemark hat sehr gute Löhne. Und
wir haben auch hohe Löhne in der Schweiz.
Wir haben auch hohe Löhne, jawohl. Mhm. Umso bedauerlicher ist, dass eigentlich nicht mehr stattfindet. Wir haben eine Vermögensbildung in der zweiten Säule, dritten Säule zum Teil, die sehr positiv ist.
Eben, das würdest du sagen, das ist auch Vermögen.
Ja, das ist auch Vermögen.
Eben, und das wird ja eigentlich in diesen Berechnungen, wie viel Prozent, wie viel von der Bevölkerung haben, wird das nicht richtig
gespiegelt? Nein, das wird nicht richtig gespiegelt. Das Gleiche, je nach Staat, haben die Leute auf der Steuererklärung, meistens sind es ja Steuererklärungsstatistiken, haben sie einen Abzug in der Schweiz meistens von um die 50'000. Also wäre in der Schweiz kein Vermögen ausweist, hat möglicherweise, nicht sicher, aber möglicherweise immer noch 50'000 auf der Kante. Also insofern sind die Statistiken mit Vorsicht zu geniessen. Mein Vorschlag wäre beispielsweise, das Aktiensystem etwas auszubremsen.
Was heisst also, auszubremsen? Das heißt aufheben?
Nein, das sage ich nicht. Das
ja, mal.
Das steht nicht.
Was? Ich, ja. Warte mal, muss da gerade ein Zitat... Ja,
such noch.
Man könnte auf die radikale Idee kommen, das ganze wild gewordene Aktiensystem abzuschaffen.
Ja, könnte. Und nachher sage ich, wie das geschehen könnte. Ich bin dafür, dass zum Beispiel Aktionäre, die ihre Aktien länger haben, wie in Italien, doppelt Stimmrecht bekommen, dass sie 10% mit Dividenden bekommen wie in Frankreich. Also, dass man bremst. Die wilden Umschläge, die immer stattfinden, das ist einfach eine Möglichkeit. Ich finde auch, dass aktienlose Gesellschaften ein Ideal wären, gerade auch für die Linke, Partnerschaften. Es gibt Partnerschaften mit 80'000 Mitgliedern, also Partner in England, John Lewis.
Das ist ein Fall, hast du erwähnt. Kannst du mal kurz über den etwas erzählen?
Ja, das ist vom ehemaligen Erbe in den 20er Jahren die Belegschaft verkauft worden, nicht geschenkt, verkauft worden. Nachher haben sie daraus eine Partnerschaft gemacht, es gibt kein Aktienkapital, sondern jeder, der eintritt, ist einfach Partner. Jeder, der rausgeht, ist nicht mehr Partner. Das ist ein ruhender Kapitalklotz von 400 Warenhäusern, 80'000 Beschäftigten, wie Mondragon-Kooperationen in Spanien. Was eben interessant ist, dass dann, würde man das ein bisschen stärker machen, würde die Linke zum Beispiel sehr vieles machen, hätte man vollberechtigte Mitinhaber, die auch im John Lewis-Modell ein gewisses Mitspracherecht haben. Ich bin gegen morgendliche Vollversammlungen und so, das, mit dem kann man keine Firma führen, aber gelegentliche Mitsprache bei wichtigen Entscheidungen.
Und, aber das ist ja fast ein marxistischer Traum, den du hast. Verfügungsgewalt über Produktionsmittel bei den Arbeitnehmern, oder?
Das ist ein liberaler Traum. Alle geniessen die Früchte vom Kapitalismus.
Das ist nicht der vom ein liberaler Traum ist, dass der, der Erfolg hat, mehr überkommen.
Ja, John Lewis hat bombenmäßigen Erfolg. Sie haben es besser überstanden als Macy's und andere grosse Warenhausgruppen.
Aber was passiert, wenn sie wirklich in eine Schieflage kommen? Woher könnte dann das Geld, das man anschiessen müsste?
Das ist ein Punkt. Dort müssen sie
Was heisst das? Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben es jetzt bei der AXPO erlebt. Liquidität ist das entscheidende Kriterium für das Unternehmen. Und wenn nicht jemand dahinter ist, der richtig groß
nachschießen kann. Das behauptet die AXPO, nachdem sie sich verspekuliert haben.
Richtig, aber sie haben sich verspekuliert. Aber es könnte auch bei John Lewis passieren.
Jetzt hast du mich unterbrochen. John Lewis und andere solche, auch übrigens Genossenschaften, müssen entweder Kredit aufnehmen oder sich halt einen Kapitalgeber als Aktionär in einer Parallelgesellschaft zum Beispiel anlachen. Natürlich ist das nicht lustig, aber es gehen auch Aktiengesellschaften bankrott und vor den Hund. Ich würde das nicht als spezifisches Argument gegen eine Partnerschaftsgesellschaft bringen.
Das heisst, im entscheidenden Moment funktioniert das System dann nicht mehr, oder? Das hast du doch jetzt gesagt.
Nein, es funktioniert, weil Übernahmen sind immer denkbar. Übernahmen auch durch andere Partnerschaften. Wie wenn jetzt Taxpo schief läuft, können wir die auch übernehmen. Mhm. Kraftwerke bleiben erhalten, die Warenhäuser von einer Gruppe bleiben auch erhalten, das Personal ist immer noch da. Also, es ist,
aber warum hat sich das nicht durchgesetzt? Also, du hast jetzt zwei, drei Beispiele gefunden. Ja. Man hat Migros, wo eine Genossenschaft ist, und Go, wo eine Genossenschaft ist. Aber im Prinzip hat sich das in kapitalistischen Ländern, wie die Schweiz heisst, nicht durchgesetzt. Warum es nicht?
Ja, eben weil die Leute nicht wagen nicht das machen. Dann gibt es in Amerika...
Wieso nicht wagen? Das muss ja offenbar einer sein. Der Herr John Lewis, der das entscheiden musste. Aber es gibt wahrscheinlich weniger Leute, die ein grosses Unternehmen haben, die auf diese Art und Weise sich verabschieden. Eben, sie sagen, ich werde dann mal zahlt von meinen Mitarbeitern, aber ob das funktioniert noch zu meiner Lebzeit, weiss ich nicht.
Ich bin in meinem Kapitel dagegen, dass zum Beispiel Unternehmer, die keine Nachfolger haben im Unternehmen, das Unternehmen verkaufen und nachher das Bargeld in eine Stiftung tun oder sogar das Unternehmen selber als Stiftung weiterführen lassen von Honorationen, altdienten Parlamentarier, Regierungsräte und so weiter. Das geht schief. Und insofern wäre eben das Modell, darum mache ich es auch bekannt, das Modell wäre sehr verführerisch, weil sehr viel, nicht sehr viel, aber immer wieder Unternehmer ihr Unternehmen in andere Hände legen müssen, weil sie selber keine Nachfahren haben. Mhm. Und mein Buch soll auch ein bisschen anregen. Ich bin auf die Idee, auf vor etwa 5 Jahren in Bern, haben junge Putzfrauen, Raumpflegerinnen, haben einfach miteinander eine Partnerschaft gegründet und gesagt, wir lassen uns da nicht aussuchen, wir verkaufen uns selber. Heute kann man das über eine App machen, wird gefragt, angefragt, man kann das über eine App verrechnen. Es gibt solche Modelle und ich wäre dafür, dass das viel mehr gemacht wird.
In Großbritannien, dort hat man die Steuern senken für die Reichsten. Ja. Und du hast ja gesagt, höhere Steuern schaffen nicht weniger Ungleichheit, oder? Und den haben sie wollen senken. Aber tiefere, was haben die für Wirkung?
Nein, in England hat natürlich die massive Steuerschenkung zu einem unglaublichen Staatsdefizit geführt. Und wegen dem sind die Märkte zusammengefallen, wegen dem hat nachher Notenbanken ihren vor kurzem festgelegten Kurs die Staatsobligationen zu verkaufen, über Haufen geworfen und wieder angefangen aufzukaufen. Das ist ja ein unglaubliches Verhältnis, dass Notenbanken angerufen werden und dumme Politiker und ihre Visionen von riesigen Defiziten und damit verbunden die Aktienmärkte und Wertpapiermärkte zu retten. Das ist ja eine Perversion ohnegleichen.
Aber was hätte es denn sollen machen in dieser Zeit?
Ja, laufen
was heisst laufen lassen? Griechenland pleite gehen
lassen, beispielsweise? Ja, sie sind ja pleite. Ja. Sie werden nur übers Wasser gehalten, durch immer neue.
Aber wäre das gut gewesen für Europa, wenn jetzt zum Beispiel der Euro kollabiert wäre und jetzt eben wieder die Lira eingeführt worden wäre?
Ja, in Griechenland wäre es Drachme gewesen. Aber in Griechenland wäre es besser gewesen und in Italien wäre es auch besser gewesen. Weil die Länder haben nicht mehr eine eigene Währung, sie sind Staaten ohne eigene Währung und der Euro ist eine Währung ohne Staat. Und das hätte man schon 1999 können sehen mit der Theorie vom optimalen Währungsraum von Mandel, wo ich in Genf sogar als Professor hatte, eine Zeit lang. Das ist alles formuliert, dass das nicht funktionieren kann.
Aber was ist die Alternative jetzt aus heutiger Sicht?
Ja, austreten. Und könnte auch natürlich Deutschland
austreten. Was würde dann passieren?
Deutschland könnte
was würde passieren, wenn jetzt Deutschland mit einer starken Währung austritt, Italien mit einer schwachen Währung und dann alle die südlichen Länder etc. kein Geld mehr haben, dann auch von der EU, die ja du selber auch nicht gut findest. Was hast du geschrieben? Die EU gestern nötig, heute schrötig, morgen unnötig.
Sehr richtig.
Du bist so radikal geworden. Das ist irre.
Nein, das bin ich immer gewesen. Ich habe mal an einem Treffen mit hohen Botschafterkreisen in Bern, wo der EU-Botschafter oder dort mal noch EG-Botschafter ist, habe ich gesagt, wir sind sehr überrascht, hier einen Botschafter der EU oder EG zu sehen, denn das ist ja gar kein Staat. Il n'a pas apprécié.
Gut. Danke vielmals, dass du kommst. Was ist der nächste Musiktitel, den wir hören?
«Bei einem Wirte Wundermild», das ist ein Gedicht von Josef Freiherr von Eichendorff, und mir gefällt wegen seiner Rückkehr zum einfachen Leben. Ein Äpfelbaum wird besungen als Wirt, wo wunderbare Wohltaten gibt. Schatten, der Äpfel, und der Äpfel ist gleichzeitig das Aushängeschild als Wirtshausschild. Ich finde das ein idealistisches, aber herziges, sehr herziges Gedicht.
«Bei einem Wirte Wundermild, da
Der Gast in dieser Sendung ist Dennis Biermann, der bis heute die einzige Schweizer Eiskunstlauf-Weltmeisterin geblieben ist. Ich habe sie unter anderem Folgendes gefragt. Dennis, wie hat deine Mutter dich gefördert, dass du so erfolgreich geworden bist?
Ja, sie ist halt sehr positive, unterstützende Person. Also sie hat mich natürlich auf die Eisbahn gebracht und das, ich wollte trainieren, ich habe nicht genug bekommen. Also ich bin am über den Mittag zwischen der Schule gsi, dann hatte ich Ballett nach der Schule, dann am Abend kann ich noch mal gehen. Man hat mich wie eher fast müssen bremsen. Es ist wie so ein Drive von innen her.
Aber was war denn das Ziel? Hast du dort schon gedacht, als Heidi, deine Mutter, die kann Weltmeisterin werden?
Nein, das hat sie eben überhaupt nicht gedacht. Also sie hat einfach gesehen, dass ich Freude habe und vor allem Talent. Also da ist sie natürlich vor allem Trainer darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich da mehr Talent habe. Und ich habe ja dann so schnell die dreifache Sprünge gelernt. Also mit 13 habe ich alle können, die sonst nur die besten drei Männer auf der Welt gesprungen haben.
Eben, du bist die erste Frau gewesen, wo der dreifache Lutz, so heisst der, gesprungen ist.
Genau.
Wie lange hat man da müssen trainieren, bis das funktioniert hat?
Ja, du musst natürlich eben von unten auf. Und ich habe dann halt eben alles einfach schneller können. Und dann ist es natürlich auch so, merkst du, oh, ich kann mehr, als was überhaupt die können an einer WM. Und ich habe dann einfach, das ist schon ein bisschen meine Mami ihre Idee gewesen, den dreifachen Lutz ein bisschen zu forcieren, weil es halt das Schwierigste ist. Und wir haben damals, mein Trainer hatte ich auch noch, Otto Hügin, und meine Mutter. Und er war im Restaurant kurz Mittagessen. Er hat dann nicht so gerne gehabt. Schon der dreifache Lutz ist noch etwas früh. Und wir haben dann in der Mittagspause geübt.
Hat es dann auch Stürze gegeben? Schwere Stürze?
Es gibt sicher Stürze. Also ich bin einfach immer sehr weich gefallen.
Weich gefallen auf dem Eis?
Ja, kann
wie kann man auf dem Eis weich fallen?
Ja, ich bin irgendwie. Also ich habe Landungen, wo ich dann können mich so. Als ich gespürt habe, jetzt kann ich mich wie so ein bisschen drin fallen lassen, nicht so steif und hart. Und ich glaube, dann hat man nicht Angst vor dem Gehen. Aber natürlich, ich hatte also viele blaue Flecken und da spürt man mal Steißbein schon.
Aus heutiger Sicht, hast du das Gefühl gehabt, du hast eigentlich eine Jugend erlebt?
Ja, also ich habe mir das schon genommen, auch. Also ich bin glücklicherweise so mit 15 etwa in einen Klick hineingekommen. Da hat mich ein Mädchen auf dem Eis angesprochen. Und das war super gewesen. Also dann habe ich einmal nach dem Training und nach der Schule...
Was für
ein
Klick? Also mit 13 also hast du offenbar angefangen zu rauchen?
Ja, früher hat man auch gesagt, klicken.
Ja, gut. Und was haben denn die Post getätet?
Ja, das war noch harmlos gewesen. Früher, wir sind dann am Abend einen Offi trinken, oder? Das ist nicht wie heute, oder? Dann ist
aber geraucht hast du auch?
Sind wir bis um 9 Uhr ins Gele. Das war so im Wittigen halt die Stammbeiz gewesen. Ja, ich habe, das ist aber eine andere, das war nicht von der Clique gewesen, das war eine Kollegin gewesen auf dem Eis. Ich hatte natürlich auch die Freundin und sie war viel älter gewesen als ich. Also ein paar Jahre halt und sie hat geraucht und dann haben wir halt heimlich, haben wir das mega spannend gefunden.
Hat das deine Mutter gewusst?
Ja, sie hat es dann schon gemerkt, weil einmal hat sie Zigaretten mit heimgenommen, oder wir haben ein Päckchen gehabt, einen Tag sie mit heimgenommen und nachher am anderen Tag ich mit heimgenommen und wieder gebracht. Und meine Mutter hat natürlich gemerkt, dass sie irgendwie ein bisschen im Schrank hinein, ein bisschen nach Rauch etwas stinkt, so. So ein bisschen, ja, man schmeckt
und,
das.
Und dann, was hat sie gesagt? Hat sie gesagt, das ist schlecht auch für dein Training und für deine Lunge? Deine Lunge darf doch nicht verunreinigt werden, oder wie hat sie mit dir
geredet? Ich weiss, sie ist eben nicht eine, die so ausflippt und so Sachen. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe es dann selber dann gemerkt. Ich habe ja auch noch Pollenasthma und alles. Und dann habe ich selber
Pollenasthma? Aber das ist ja meistens im Winter nicht,
nein,
oder?
Das ist im Winter nicht. Aber ich habe dann selber gemerkt, es ist nicht wirklich gut für mich. Aber ich habe das noch ab und zu auch später gemacht, mit 18 sogar. Ein, zwei Zigaretten pro Tag. Ich habe halt das Leben gehabt, wo alles in der Öffentlichkeit gestanden ist. Und dann so können heimlich etwas machen, so, wo ich jetzt das Gefühl hatte, das ist jetzt, das weiss niemand. Und
hast
so.
Dich als Rebellin geführt?
Ja, wahrscheinlich. Gefühl, oder? Hast du cool gefunden, wahrscheinlich. Cool.
Mit 18 Welt- und Europameisterin, wie war das für dich, wo du plötzlich so im Zentrum auch von der Öffentlichkeit gestanden bist?
Ja, es ist, natürlich ist es schon sehr viel vorher losgegangen, also auch dann schon mit 13 ist es losgegangen, aber dann auch vor der EMWM auch schon, jeden Tag ist etwas in der Zeitung gekommen, und Porträt und alles. Aber wo ich, und ich hatte natürlich auch Druck gehabt, weil man gesagt, oh, jetzt kann sie Weltmeisterin werden. Aber wo ich so wirklich geworden bin, kann man wirklich sagen, es klingt zwar ein bisschen klischeehaft, aber es ist wie in einem Film gewesen. Also es ist alles auf mich hineingestürzt. So viele Kameras um mich, weltweit, von überall haben sie da Interview wollen. Ich habe Werbung gemacht in Amerika, Japan, Schweiz, Deutschland. Und Filmangebote, Showsangebote.
Und dann ist ein bisschen Geld reingekommen.
Ja, dann hat es wirklich
gute Verträge. Hat man das machen können? Du warst ja noch Amateur gewesen. Dort hat es ja noch gegeben, den Unterschied zwischen Amateur und Profi, auch Olympische Spiele. Profi haben dort nicht kommen können. Dort hat man schon ein bisschen kassieren können.
Also bis zum Weltmeistertitel nicht. Also weil das unter dem Amateurstatus gelaufen ist, obwohl alle Profi waren, aber es war halt so gewesen. Aber nachher, als ich natürlich ins Profilager quasi gewechselt habe, hat man dann können verdienen. Mhm. Und dann habe ich auch wirklich gute exklusive Verträge mit Holiday on Ice abgeschlossen. Da sind die Verhandlungen über 9 Stunden gegangen. Und, ja.
Hast du dich selber geführt?
Nein, wir haben natürlich dann schon Leute dabei gehabt, die mich unterstützt haben. Und ich bin da plötzlich, ja, also am Anfang noch nicht, aber das ist dann gekommen. Aber ich bin dann plötzlich, habe ich müssen mit so an Tisch hocken, mit so Geschäftsherren und wo es so um Verhandlungen gegangen ist in allen Bereichen.
Wie hast du dich denn gefühlt? Hast du das Gefühl, ja, ich will mich über den Tisch ziehen oder übers Eis ziehen und muss mich da wirklich warm anziehen?
Es war einfach eine neue Welt gewesen. Also ich habe mich sicher noch nicht so ganz wohl gefühlt am Anfang. Und ja, eben, wir hatten einen Anwalt dabei gehabt bei diesen Verhandlungen und es haben sich dann unzählige Manager gemeldet. Ich habe dann jemanden von Amerika genommen, wo ich dann Glück hatte, dass er auch wirklich top ist und seriös. Aber es haben sich auch andere gemeldet.
Gut, also ich nehme an, dann im Familienleben hat sich auch viel geändert. Deine Mutter sagt, die hat nicht mehr Zeitungen austragen.
Nein, das hat sie dann nicht mehr.
Oder haben sie dann ein schönes Haus gehabt, gezügelt etc., wo dann das Geld so ein bisschen geflossen ist?
Nein, also meine Mutter wohnt immer noch am gleichen Ort oder meine Eltern damals noch. Die haben also auch nichts jetzt wollen abkassieren.
Nein.
Von mir. Nein, die haben das wirklich aber für mich schön angelegt.
Abkassieren, du hättest es ihnen können schenken, oder?
Ja, ja, aber sie haben gesagt, das ist deins und sie haben das für mich, ich habe mich auch nicht müssen kümmern darum. Sie haben das einfach für mich angelegt und sie haben gesagt, dass, also das wollen sie nicht. Also sie haben es wirklich wollen.
Also dann 1980, Olympische Spiele in Lake Placid. Und dort bist du in der Kür Erste geworden. Wie eigentlich in allen Wettkämpfen in diesen Jahren.
Ja.
Und dann hat es keine Medaille gegeben.
Ja, es ist, früher hat es halt noch die Pflichtfiguren gegeben, die ja im, glaube 96 abgeschafft worden sind. Und das sind halt so Bögen, wo man kreist, wo man müssen laufen unter Ausschluss vom Publikum mit überdecken, also wo wie eine langweilige Geschichte war für ein junges Mädchen.
Für dich wie eine Strafaufgabe?
Ja, ein bisschen schon. Ich habe lieber Kür gemacht, gesprungen, Pirouette. Und dann bin ich ja seit 14 bin ich immer Erste oder Zweite an einer EM oder WM. Und das Gleiche war halt an der Olympiade. Also ich war am 12. in der Pflicht. Bin dann Erste gewesen, eben Kür und Kurzprogramm und dann am Schluss Vierte. Aber es ist trotzdem ein mega Erfolg. Ich habe das nicht so empfunden, weil es hat, ich habe Standing Ovation bekommen in Lake Placid. Die Pirouette ist um die ganze Welt und ich habe das wie gar nicht so jetzt.
Gleich, aber
als
das wäre
noch,
eben, also wenn es dort keine Pflicht gegeben hätte, wärst du auch Olympiasiegerin geworden.
Ja, genau.
Oder?
Ja, das wäre so tatsächlich.
Die Pirouette, die berühmte Bierbahn-Pirouette, wer hat die entwickelt?
Also das hat dokumentiert, es hat so Vorformen gegeben von einer Russin, sie hat das in den 60er Jahren gemacht und dann habe ich es dann nachher entwickelt, also fertig entwickelt, ins 100%ige Perfektion gebracht. Und dann hat es den Namen nach mir offiziell benannt
bis
worden von der International
also
Skating Union. Ja.
Oder also gewisse Sprünge sind nach gewissen grossen Künstlern, Eislaufkünstlern benannt. Und nach dir eben da die Pirouette wird die fleissig weitergemacht, auch von heutigen jüngeren Eiskunstläuferinnen.
Ja, das ist natürlich ein Begriff im Eislaufen und Eisläufer können ja mittlerweile auch mit der Bielmann-Pirouette punkten, weil das ist in den Regulations von der Internationalen Eislauf-Union und da kann man den höchsten Level in einer Pirouette erreichen. Also, ja.
Du bist ja dann nachher noch Profi-Weltmeisterin geworden, aber 11 Mal,
ja,
stimmt das?
Ja, das stimmt.
Aber das hat nicht so richtig gezählt, oder?
Es ist ja für mich natürlich schon, in Amerika und Japan auch. Es ist einfach in der Schweiz ist das nicht so immer live übertragen worden, aber halt in Amerika ist das und in Japan. Und es ist, sind sehr hochstehende Wettkämpfe gewesen, weil halt Weltmeister
mit Wettkämpfen, die du an den Olympischen Spielen und an den Weltmeisterschaften gehabt hast.
Ja, weil es sind nur Weltmeister gegen Weltmeister gewesen. Also man konnte gar nicht einfach so gehen, sondern nur auf Einladung. Und sie haben nur Weltmeister wählen. Und deswegen habe ich dann immer die Jüngeren, die wieder gekommen sind aus dem ISU, habe ich dann immer wieder geschlagen bis 40.
Bis 40?
Bis ich dann gesagt habe, jetzt langt es mit Wettkämpfen.
Ja, sag mal, und ist nichts mehr Gutes nachgekommen in dem Fall?
Nein, ich habe dann gefunden, jetzt
langt
es mal so 17-Jährige da.
Aber in jedem Sport, oder? Man hat es jetzt auch gesehen beim Roger Federer, der jetzt 40 geworden ist, kommen Junge nach, die zum Teil halt dann ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen wiffer sind und vielleicht eben noch gesündere Knochen haben und so. Aber offenbar, im Eiskunstlauf hat es so eine Entwicklung nicht gegeben. Also in jeder Sportart, muss man sagen, wo man kann messen kann, wie Marathonlauf oder Stabhochspringen, immer höhere Leistungen. Ist jetzt das auch im Eiskunstlauf der Fall?
Eigentlich schon, aber in meinem Fall war es jetzt halt so gewesen, dass ich halt, glaube, oft hat es damit zu tun, dass man auch den Biss nicht mehr so hat oder eben Gesundheit oder Vitalität zu wenig ist und ich habe immer mega viel auf Konditionstraining gelegt, extrem viel gemacht und habe einfach auch keine Bubbles in dem Sinn.
Keine größere Verletzung?
Nein, und ich bin eine sehr konstante Springerin, also wenn ich drauf gemacht habe, ist einfach zack, zack, zack. Und die einen oder anderen haben halt dann gleich an einem Wettkampf Fehler gemacht und das
aber
hat dann halt ausgemacht.
Die Sprünge, oder? Auf Eis, die vielen Sprünge von hoch oben. nicht optimal für Knie. Weil Knie sind eigentlich der schwerste Teil im Körper. Das ist irgendwie eine Version, die in der Evolution nicht weitergeführt wurde. Kann ich auch sagen, als Marathonläufer habe ich das gespürt. Du nicht?
Nein, ich habe eben sehr weich, also ich bin auch weich gehalten, aber ich habe auch weiche Landungen gehabt. Also wenn man landet und dann gerade abfedert ins Knie, schadet es natürlich weniger, als wenn jemand so ruckartig, steif einen Sprung landet. Und das macht natürlich sehr viel aus auf Gelenk. Mhm. Und das ist sicher
aber nochmal die Frage, hast du das Gefühl, dass das, was du dort geboten hast, zum Beispiel, wo du Weltmeisterin geworden bist, wenn du diese Kühe würdest zeigen, hättest du mit so einer noch Chance?
Ja, also ich habe auch drei von Klotz alles gemacht. Also jetzt mache ich vielleicht noch mehr Kombinationen oder so. Dreifach, dreifach. Aber ich habe alle dreifach auch an der Profi-WM gemacht.
Und vierfach gibt es nicht?
Nein, vierfach habe ich mal probiert, und bin ich flatsch auf den Bauch geht. Aber wir hatten früher schwerere Schlittschuhe als die heute.
Ah, eben, ja. Die technische Entwicklung. In jedem Sport gibt es eine technische Entwicklung.
Ja, wir mussten noch mehr müssen in der Luft rumschleppen. Und die Eisen sind auch aus Carbon heute. Also spätestens leichter. Also vielleicht wäre ich vielleicht heute gefahren. Wer weiß?
Wer weiß? Hättest du vielleicht einen vierfachen angebracht? Du hast ja dann verschiedene Innovationen reingebracht, unter anderem auch die moderne Musik, und bist bauchfrei gelaufen, Techno etc. Hast dich dort ein bisschen rebellisch gezeigt, wobei man ja weiss, dass die Preisrichter eher ein bisschen konservative Menschen sind.
Ja, es hat natürlich auch ein bisschen etwas gebraucht, oder, bis die sich daran gewöhnt haben. Weil am Anfang, als ich mit Techno gekommen bin, oder eben bauchfrei Piercing und Hausmusik oder einfach so Abgabemusik, hat es am Anfang nicht gerade geklappt mit den Noten. Und plötzlich, nachdem dann ja immer eine Amerikanerin gewonnen hat in Amerika und ich zweites Mal geheissen an einer Profi-WM an der Pressekonferenz in Amerika, ja, warum? Sie bewundern das, dass ich immer wieder komme, weil ich werde ja immer beschissen. Aha. Und dann, ab dem Zeitpunkt, hat es dann nachher geklappt. Und dann ja, habe ich jeden Wettkampf in Amerika gewonnen.
Jeden Wettkampf gewonnen? Jeder, das ist ja unglaublich. Du bist eigentlich gar nie zurückgetreten, oder?
Nein, ich bin nie offiziell zurückgetreten.
Du bist immer noch, könntest immer noch antreten.
Ja.
Okay. Welche sind so die grössten Stars in dieser Branche nach dir? Was meinst du?
Nach mir war Katharina Witt. Sie war aber auch schon während mir.
Die war eigentlich unglaublich langmistig. Ja. Hast du sie immer besiegt, damals?
Ja.
Aber die ist ein riesen Star in Deutschland. Also zuerst in Ostdeutschland, dann in Westdeutschland. Ja. Und hat dann auch in anderen Sphären hat sie abgeräumt, oder? Hast du noch Kontakt mit ihr?
Ja, doch. Wir machen noch viele Sachen zusammen eigentlich. Wir haben ab und zu sind wir zusammen in Fernsehshows, in Quiz-Sendungen. Und deswegen sehen wir uns sicher etwa zwei, drei Mal im Jahr. Ja.
In welchen Ländern ist jetzt dein Eiskunstlaufen noch richtig populär?
Ich denke, Japan, Asien, Amerika ist glaube ich auch ein bisschen weniger.
Russland hat ja lange auch dominiert, oder?
Ja, das ist immer noch so, ja.
Dann ist ja herausgekommen, dass da sehr viele russische Sportler aus verschiedensten Sportbranchen und Sportarten getoppt worden sind. Wie war das im Eiskunstlauf?
Es gibt so im Eiskunstlauf wie nicht so jetzt so das Thema, also gut, an der Olympiade hat es ja jetzt gerade im Vergangenen halt das Thema gegeben mit der Valjeva, aber sonst weniger, weil es ist nicht so ein Ausdauersport und auch nicht ein Kraftsport. Technik hat sehr viel mit dabei, deswegen ist es nicht jetzt ständig da wie bei den anderen Sportarten, wo man immer etwas gehört darüber, oder?
Wie viel Geld hat man eigentlich verdient? Du bist eben nachher in Holiday on Ice, wo die grosse, eigentlich die grösste internationale Eisshow war ist oder noch immer ist. Wie viel kann man da verdienen, wenn man dort ein Star ist?
Ja, man kann wirklich sehr gut verdienen. Also man hat dann so den Marktwert, eben, es braucht halt also, einen Titel.
Wo war dein Marktwert gewesen?
Das war gut. Also einfach so, dass man wirklich etwas auf die Seite legen konnte, wo man kann sagen kann, ich müsste jetzt...
Was heisst auf die Seite legen? Ja, eine Million pro Jahr?
Ich weiß mich jetzt da nicht genau, aber ich müsste jetzt nicht weniger unbedingt jeden Tag arbeiten.
Ja klar,
aber
man könnte eine Million verdienen, wenn man dort ein Star ist.
Das kann man schon, ja.
Gut, und du bist einer gewesen.
Ja, das sage ich jetzt gut,
damit ist die Frage auch beantwortet. Und hast du dann auch weitergemacht da in der Schweiz, oder? Bei der Eisshow, die wir hier bei uns haben, oder?
Ja, ja, ich habe genau, ich war Holiday on Ice immer gewesen, und nachher hat es natürlich Art on Ice gegeben. Und das ist für mich wieder super gewesen, weil es mal in der Schweiz etwas Grösseres gibt. Weil sonst ist immer alles, die grossen Shows im Ausland gewesen. Und das ist ein einzigartiges Projekt, oder?
Eben, mit, also bis 2003
Live-Sänger, ja.
Und ja, Reto Gawiezl, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, hat das ja aufgebaut und hat das durchgezogen. Muss man sagen, hat auf die Art und Weise doch einiges gemacht für das Eiskunstlaufen in der Schweiz.
Ja, also der Oliver Höhner natürlich auch, oder? Das ist mit dem Reto Gawiezl zusammen. Und die haben wirklich eine tolle Show auf die Beine gestellt und ist auch einzigartig.
Danke vielmals, das war Dennis Biermann. Ja. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist «Turn on the Lights» von Swedish House Mafia.
Und warum?
Ja, ich habe halt gerne Musik, die ein bisschen abgeht. Also ich hoffe jetzt nicht, alle Hörer schalten jetzt gerade ab, weil es nicht so der Sound ist, oder? Aber, wo ihr amigs habt. Aber mir gefällt es. Ich finde es motivierend.
Das war Erfolg aus unserer Winterserie «Best of Doppelpunkt». Die nächste Sendung kommt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.